Einen schönen guten Morgen miteinander. Es ist schon eine seltsame Atmosphäre jetzt über Monate hin. Aber umso schöner, euch zu sehen, mit und ohne Masken. Schön, dass ihr da seid. Am allerschönsten ist, dass Jesus da ist. Ich denke auch gerade zum Lobpreis oder in der Einführung auch mit Markus. Oder mich hat vorhin auch so berührt, als ein Kind nach ein paar Minuten so geplappert hat. Ich fühlte mich einerseits erinnert an meine Zeit, als unsere Kinder klein waren. Und zum anderen dachte ich, ja, gerade in dieser Zeit, wo so viel Dunkelheit ist, so viel Distanzierung und so viel Fragen und Nöte und Sorgen, ist für mich auch gerade so ein Kind, wenn es so plappert, ein Zeichen der Hoffnung, des Lebens. Erstens, dass Menschen da sind, die sagen, sie entscheiden sich für Kinder. Zum anderen, dass Jesus kam in Form eines Kindes. Wenn wir gerade denken jetzt an Advent, an Weihnachten. Jesus kam als Kind, als kleines Baby in diese Welt. Als Hoffnungsträger, als Retter. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, macht man sich mehr und mehr Gedanken, irgendwann stehe ich vor dem Schöpfergott, vor dem Herrn aller Herren und dem König des Universums. Ich frage mich mehr und mehr, wie er wohl aussieht. Ich bin auch schon gespannt, ihn mal zu sehen. Man liest vieles in der Bibel. Kein Mensch hat ihn bisher wirklich gesehen. Aber allein das Vorrecht, dann bei ihm sein zu dürfen, in seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit, wo es nur Frieden gibt. Und Stärke und Kraft und Liebe und Gerechtigkeit. Kein unreinen Gedanken, alles Negative weg. Nur in Fülle das Gute. Aber dann gleichzeitig der Gedanke, dann stehe ich vor diesem Gott, der nur gut und gerecht und heilig ist. Wie geht es einem dann als Kind Gottes damit? Und da hat mich letztens bewegt, Markus hat es ja gesagt, Römer 5 auch, dass mich Gott, bitte noch nicht aufschlagen, ich habe eine Frage an euch, an die Eifrigen noch nicht aufschlagen. Super, ihr seid voll dabei, schön. Was sagt denn Gottes Wort über uns? Jesus, das Kreuz, er ist für uns gestorben. Aber was sagt es auch über uns? Was sagt es über dich, ganz konkret über dich, wie du auch heißt? Was sagt es über dich, wenn du vor Gott trittst? Wer bist du dann? Amen. Stark. Okay. Richtig, ich bin gerechtfertigt. Das ist vielleicht nur ein Wort, aber wisst ihr, was das bedeutet? Was das bedeutet? Ich stehe dann vor Gott ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham, ohne irgendwie ein Feigenblatt, weil Gott kennt mich so durch und durch in Christus und ich stehe dann vor ihm und er sagt, geliebte Tochter, wie immer du auch heißt, geliebter Sohn, egal wie alt du bist, egal was deine Geschichte ist, egal wo du herkommst, egal welcher Kontinent, egal welche Sprache, in Christus, du bist gerechtfertigt. Komm zu mir. Wow. Das ist etwas, was mich schon sehr berührt, weil ich denke, wenn man sein Leben so anschaut, vor und mit Christus, man findet viele Dinge, die nicht gut sind. Aber dann sagt Gott, der Schöpfer, über dich, du bist gerechtfertigt. Komm jetzt zu mir. Und warum sind wir gerechtfertigt? Und das fand ich so schön, es ist auch in den Liedern angeklungen, Jesus ist für uns gestorben, er ist für uns gestorben, für unsere Sünde, für unsere Ungerechtigkeit, das ist nichts Neues, das wissen wir alle. Aber warum sind wir gerechtfertigt? Woher weißt du das? Woher weißt du das, dass du gerechtfertigt bist? Was ist für Gott und für Kinder Gottes, die den Heiligen Geist in sich haben, der Beweis, dass du gerechtfertigt bist? Kann es mir jemand sagen? Der Glaube empfängt es, aber was ist das Zeichen der Rechtfertigung für die Kinder Gottes? Richtig, die Auferstehung. So sagt es Gottes Wort. Die Auferstehung Jesu Christi. Durch die Auferstehung sind wir gerechtfertigt. Durch das Kreuz, seinen Tod, sind wir gerettet. Sind wir von der Schuld befreit. Denn das eine ist, durch den Tod Jesu, dass er uns die Schuld genommen hat. Dass wir durch das Blut Jesu gewaschen sind. Das wäre ja eins. Dann könnten wir sagen, okay, dann leben wir weiter als Gewaschene. Aber diese Rechtfertigung, dass wir dann in Gottes Gegenwart kommen dürfen, das ist durch die Auferstehung vollendet, indem nämlich Gott dieses Opfer angenommen hat, das einzig perfekte Opfer, und durch die Auferstehung gesagt hat, dieses Opferlamm, Jesus, ist das Beste. Ich habe es akzeptiert und der Tod darf ihn nicht halten, die Hölle darf ihn nicht halten, das Totenreich nicht. Er ist auferstanden, er lebt und damit sind wir gerechtfertigt. Und haben die Gewissheit, wir dürfen durch den Tod und die Auferstehung Jesu eines Tages im Glauben gerechtfertigt vor Gott stehen. Das ist schön, ein Wort gerechtfertigt, nur was fängst du damit in deinem Leben an, ganz konkret? Und was bedeutet es? Was gibt dir diese Rechtfertigung? Wenn es mich dann heißt im Römer 5, Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind, und gleich dürft ihr die Bibel aufschlagen, wisst ihr denn jetzt schon, was geschieht denn damit, wenn ich gerechtfertigt bin? Viele Menschen, schon zu Jesu Zeiten, wollten sich rechtfertigen. Die Pharisäer, der eine, als das Gleichnis kommt, von dem Nächsten, mit dem barmherzigen Samariter, ja, wer ist denn mein Nächster? Menschen wollten sich immer rechtfertigen. Dann gibt es den einen am Tempel, der fernab steht und sich nur an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt über ihn, seht, dieser Mann, der seine Sünde bekannte vor Gott, er ging hin gerechtfertigt, im Herzen. Er erkannte, ja, ich bin Sünder, Gott, du bist gerecht, es gibt keine Chance für mich, ohne deine Gnade. Und dann ohne Jesus. Menschen wollten sich immer rechtfertigen. Warum? Weil sie gerne gut dastehen wollen. Jesus hat uns gerechtfertigt. Aber er will ja nicht nur, dass wir gut dastehen, vor uns selber sagen, ja super, wenn ich in den Spiegel schaue, ich bin gerechtfertigt, ein toller Kerl, eine tolle Frau, wie auch immer, an mir gibt es nichts auszusetzen. Darum geht es ja nicht primär. Was ist das Vorrecht, das Geschenk der Rechtfertigung? Bevor es dann gleich reinschaut, wisst ihr, einer der Punkte, was wir durch die Rechtfertigung von Gott geschenkt bekommen haben? Bitte? Die Kindschaft, ja. Ich will auch nicht damit sagen, dass ich alles weiß. Ich nehme halt jetzt den Römer 5 her. Die Bibel ist voll. Aber ganz wesentliche Gründe, die mich angesprochen haben, waren diese Punkte, die in Römer 5 genannt werden. Klar, stimmt, die Kindschaft. Aber was gibt uns noch die Rechtfertigung? Bitte? Heiligkeit auch? Sehr gut. Das ist einer der drei Punkte, der für mich Bombastisches. Zugang zu Gott. Ist was Selbstverständliches vielleicht ausgesprochen, aber nichts Selbstverständliches, wie wir nachher sehen werden. Dann ist eine, was Markus schon genannt hat, eine Einleitung, nämlich die Hoffnung. Wir wissen oftmals, haben wir viel gehört in Predigten von Glaube und Liebe, aber selten von Hoffnung. Und der erste Punkt, den wir anschauen wollen, den ich mit euch anschauen will, ist Friede mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, ihr dürft aufschlagen, wenn ihr wollt, so haben wir Frieden mit Gott. Das hört sich völlig banal an. Aber wisst ihr was? Das ist eines der größten Geschenke, die Gott uns gegeben hat durch die Rechtfertigung. Wenn ihr auf diesem Adventsweg seid, von dem ich ja nur vom Hörensagen kenne, möchte ich euch sagen, eure Gebete dafür, für die Menschen, die da kommen, sind nicht umsonst, sie sind wichtig. Und den Menschen, denen ihr dort begegnet, das sind Menschen, die auf der Suche sind. Denn die Bibel sagt im Hebräischen über den Menschen, über die Seele Nefesh. Der Begriff Nefesh heißt eigentlich nicht nur ein Mensch, der ein Bedürfnis hat, sondern dieses Wort drückt aus, jede menschliche Seele ist Bedürfnis. Ist Bedürfnis. Wir alle haben unsere Bedürfnisse, aber wir sind Bedürfnisse. Unsere ganze Existenz, wir bestehen aus Bedürfnissen. Nicht zuletzt merkt man es auch jetzt unter diesen Einschränkungen. Die Menschen haben weniger Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse, will ich mal so ausdrücken, ausleben zu können, in Dinge, mit denen sie sich ablenken. Sinnigerweise nimmt aber parallel dazu die Zahl der Süchte zu. Ob es Alkohol ist oder Drogen, die man sich irgendwie heute auch im Internet gut bestellen kann, auf legale, illegale Art und Weise. Die Zahl nimmt zu, weil die Menschen Bedürfnisse haben. Sie können die einen Bedürfnisse nicht ausleben, da sind sie jetzt eingeschränkt. Sie können nicht verreisen, sie können das nicht unternehmen, das und das. Also hole ich mir die Dinge ins Haus, in meine Seele, auch Internet, Pornografie, wie auch immer. Klar, was mache ich jetzt? Das hänge ich an den Dingen rum, um meine Bedürfnisse zu stillen. Das betrifft aber jeden Menschen. Und die Bibel sagt, Gott sei Dank, wir sind errettet, aber wir waren nicht anders. Vor Jesus warst du und ich nicht anders, bis Jesus in dein Leben kam und dir alle Bedürfnisse gestillt hat. Epheserbrief sagt, ohne Gott waren wir ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir, Römer 3, 23, wir alle waren ungerecht. Wir mangelten der Herrlichkeit, die vor Gott gilt. Und Psalm 23 sagt, Herr, du erquickst meine Seele. Wir alle, Nefesh, wir alle haben die Bedürfnisse, aber haben die Bedürfnisse, unsere Süchte, unsere Sehnsüchte fernab von Gott gestellt. Vielleicht religiös, der eine oder andere noch eine Form gehalten mit Gottes Beziehung, religiös, aber im Herzen haben wir den Frieden nicht bei Gott gesucht, sondern in unseren Dingen und Menschen und Umständen und Lüsten, wie auch immer. Und das war der Zustand, in dem diese Welt ohne Gott war und ist. Und in diese Welt kam Jesus hinein, weil er sagte und sah, diese Menschen können ihre Sehnsüchte nicht ohne mich letztendlich löschen und stillen. Und schon David sagte im Alten Testament vor über 3000 Jahren, vor Jesus, 1000 Jahre vor Jesus, du erquickst meine Seele, du bist mein Hirte, du allein. Und Jesus ist wirklich der allein, der deine Seele erfüllen kann. Er ist es alleine. Und wir haben vorhin das Lied gesungen, das fand ich schön, auch wenn wir jetzt Anton und ich getauscht haben, aber ich weiß nicht, ob es schon geplant war von Matthias. Friedefürst, Friedefürst hat er gesungen, haben wir gesungen. Jesaja 9, Vers 6. Uns ist ein Kind geschenkt, ein Sohn ist uns gegeben. Wunderbar, Ratgeber, Held, ewig Vater. Und was ist er auch? Ein Friedefürst. Ein Friedefürst. Und angekündigt wurde er von den Engeln, als er geboren war. Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in Excelsis. Und dem Menschen ein Wohlgefallen, dem Menschen Frieden auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens. 2000 Jahre her, wo ist denn dieser Friede? Wo ist denn dieser Friede? Was, Friedefürst? Und in den Briefen lesen wir so oft im Neuen Testament einleitend und ausleitend aus den Briefen von Paulus. Könnt ihr nachschauen, fast bei jedem Brief, entweder zu Beginn oder am Ende steht immer, der Friede Gottes sei mit euch. Aber Entschuldigung, wir haben noch mehr Krieg und Mord und Totschlag und was weiß ich als sonst was. Und ich denke, es ist vor allem der Friede in deinem Herzen. Jesus sagte nämlich, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das hört sich jetzt vielleicht weltfremd an für einen Menschen, vor allem ohne Jesus. Das hört sich abstrakt an und verrückt. Was soll denn das? Ich hätte gern den äußeren Frieden. Aber Jakobusbrief sagt, dass die Menschen, die in der Welt leben und die Welt lieben, konsequenterweise, das ist Gottes Sicht, das können wir vielleicht anders beurteilen, aber Gott sieht es so. Menschen, die in der Welt leben und die Welt lieben, leben in Feindschaft mit Gott. In Feindschaft mit Gott. Und Jesus, Römer 5, liebte die Welt, die Menschen, als sie noch seine Feinde waren. Auch ich. Ich wollte meine Seele nicht bei ihm stillen. Ich wollte sein Angesicht nicht suchen und wollte schon gar nicht tun, was er sagte. Ich lebte in Feindschaft mit Gott. Dem einen war es vielleicht bewusst. Er hat sich bewusst gegen Gott entschieden, der andere unbewusst. Aber wie schon Luther gesagt, von irgendeinem wirst du geritten. Und denk ihr nicht, es gibt eine Neutralzone zwischen dem Teufel und Gott. Und wer nicht von Gott erfüllt ist, ist sein Feind. Das sind harte Worte, direkte Worte. Aber ich finde, es macht das Leben auch klar und verständlich, nicht zu sehen, warum ich dann diese Probleme habe und vor allem nicht diesen Frieden im Herzen. Und das ist das Schöne, dass dann Gott sagt, ich schenke euch einen Friedenfürst. Ich schenke euch Jesus, nicht nur den Retter, den Erlöser, den Ewigen, den wunderbaren Ratgeber, den Held, sondern jemand, der dir Frieden schenkt, nicht nur zur Adventszeit, nicht nur Weihnachten, nicht nur in deiner stillen Zeit, sondern deinem ganzen Leben, bei all den Einschränkungen, all den Nöten, all den Sorgen, all den zukünftigen Herausforderungen. Ich gebe dir Frieden. Frieden in deinem Herzen. Das Zeichen, Jesus ist auferstanden, du bist gerechtfertigt. Und weißt du was, egal was geschehen ist, egal was heute Morgen geschehen ist, du darfst zu Gott kommen und sagen und wissen, ich bin gerechtfertigt. Und Gott hat keinen Krieg mit dir. Gott steht nicht im Krieg mit dir. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also für mich ist es ein großes Geschenk und eine große Entlastung zu wissen, dass Gott nicht mein Feind ist. Und dass er mich auch nicht als Feind sieht, sondern sein Riesengeschenk. Er hat mich versöhnt durch Jesus. Auch im Jesaja 53 wissen wir oft, wenn wir zitieren, durch seine Wunden bin ich geheilt. Er hat meine Schuld getragen. Aber was wir oft nicht zitieren, zumindest ich oft vergesse, habe bis jetzt, steht am Schluss bei Jesaja 53, diesen bekannten Versen, Komma, 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 auf dass wir Frieden haben. Die ganze Heilung, körperlich, seelisch, wie auch immer, die ganze Errettung, die ganze Vergebung hat auch ein Ziel, dass wir Frieden haben mit Gott. Frieden mit Gott. Und egal wie turbulent dann die ganze Weihnachtsverkaufszeit ist und Adventszeit in den Medien und Nachrichten, in deiner Stadt, am Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft, das Wichtigste ist, du hast Frieden mit Gott. Und Gott hat dir diesen Frieden ermöglicht. Christus ist unser Friede, heißt es im Epheser. Und zum Thema Friede möchte ich euch einen Vers noch mitgeben. Der steht auch im Buch Römer, im letzten Kapitel, Römer 16, Vers 20. Ein Vers, der euch vielleicht erstmal seltsam erscheint. Da heißt es nämlich, denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch, ich will aber, dass ihr weiter seid gegenüber dem Guten, weise gegenüber dem Guten, aber unempfänglich für das Böse. Und da kommt es, der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Das wurde ja geschrieben nach Jesu Auferstehung. Es ist alles bereits getan. Du bist gerechtfertigt. Und er schreibt es an Menschen, die gerettet sind. Warum schreibt dann Paulus hier, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße treten? Ja gut, da stehe ich ja vorne. Klar, ich kann nicht erwarten, dass ihr jetzt hier sprecht. Die Frage ist, aber warum steht das so drin? Habt ihr euch mal über solche Verse Gedanken gemacht? Oder man liest halt drüber und denkt, ja okay, verstehe ich nicht. Vielleicht predigt mal irgendeiner drüber. Oder ich muss es auch nicht wissen. Mich beschäftigt dann sowas schon, wenn ich mich vorbereite. Und kam auch zu dem tröstlichen Ergebnis. Zum einen, Gottes Wort ist so ehrlich. Wir kennen die Herausforderung. Auch als Kind Gottes. Du bist errettet, du bist getauft, du bist wiedergeboren, du bist gerechtfertigt. Und es kommen Angriffe. Es kommen Angriffe durch Gedanken, durch Menschen, durch Äußerungen, durch Worte, durch Blicke. Und du fühlst dich in dem Moment ganz anders. Aber das ist ein Gott des Friedens. Ein Gott des Friedens, der gerade, das heißt nämlich im Vers davor, wenn das Böse lauert, wenn das Böse da ist. Und du hast vielleicht versagt in der Situation. Aber da kommt der Gott des Friedens. Da kommt der Gott des Friedens, der dich als Gerechtfertigten nicht verurteilt, nicht verklagt, sondern Jesus dir zuspricht und sagt, du bist gerechtfertigt und ich trete jetzt den Satan in Kürze. Und da steht nicht da, unbedingt jetzt in Kürze, naja gut, irgendwann mal. Sondern dieses Wort im Griechischen, Tachi, das kennt ihr von Tachometer, ratzfatz, in dem Moment, wenn du dich auf Gottes Wort stellst und vor Gottes Angesicht kommst, ist es geschehen. Dann ist es geschehen. Und der Satan hat kein Anrecht, dich anzuklagen. Er hat kein Anrecht, dir vorzuwerfen. Irgendwas, schon gar nicht, dass du nicht gerechtfertigt seist. Dass du nicht würdig seist als Tochter und Sohn Jesu Christi. Das ist Gottes Wort. Das ist der Gott des Friedens. Wenn das Böse lauert und dich vielleicht eingeschüchtert hat, dich verängstigt und verunsichert hat, spricht Gottes Wort zu, der Gott des Friedens hat den Satan in kurzer Zeit unter deine Füße gelegt, weil Christus in dir ist. Das finde ich ermutigend für den Alltag, gerade wenn du Fragen hast und vielleicht Schicksalsschläge und Dinge, wo du denkst dann, du hast versagt. Versagt, weil du Mund gehalten hast oder versagt, weil du das Falsche gesprochen hast. Dann sagt Gottes Wort dir, er ist der Herr des Friedens, er hat den Satan unter deine Füße getreten. Das zweite ist, auch ein wunderbares Geschenk, was Hans-Peter vorhin genannt hat, der Zugang zum Gnadenstuhl. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben nun Zugang zu dieser Gnade haben, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung. Wir haben Zugang zum Gnadenstuhl. Ich weiß nicht, inwiefern uns das noch begeistert, wenn wir am Sonntag in Gottesdienst gehen und ihn loben und preisen, Gott den Vater, oder zu Hause oder in deinem Herzen. Wisst ihr, es ist ein absolut kostbares Vorrecht und Geschenk. Du kannst in Kirchengebäude gehen und Gott ist fernab. Du kannst fasten, kasteien, sonst was machen, Millionen zahlen, sonst was und du hast keinen Zugang zu dem wahren Herrn und Gott. Den hast du allein durch Christus, durch seine Gerechtigkeit, durch seine Rechtfertigung in dir. Das ist dann so ein Vorrecht. Adam und Eva, als sie im Paradies waren, hatten den Zugang zu Gott und Gott hat den unmittelbaren Zugang zu ihnen. Sie hatten Gemeinschaft. Gott ging durch den Garten, in der Kühle des Abendwindes. Sie hatten die Gemeinschaft. Sie sind einander begegnet. Und ihr kennt das ja alle, die Geschichte mit dem Sündenfall. Und sie mussten hinausgehen. Und dann heißt es, es wurden Engel, Cherubim, also nicht nur ein, wie man oft so an Bildern denkt, in Kinderbüchern, ein Engel, großes Schwert, und dann ist der Zugang zu, sondern da steht Cherubim. Und das ist im Hebräischen die Mehrzahl. Cherub, der eine, Cherubim, mehrere Engel. Es wurden Engel um das Paradies gestellt. Und sie hatten keinen Zugang mehr. Nicht mehr den unmittelbaren Zugang. Und die Adam und Eva fühlten sich auch beschämt. Das Erste war, sie schämten sich vor Gott, sie versteckten sich vor Gott. Sie hatten nicht mehr das Bedürfnis, nein, sie hatten Scham, Gott zu begegnen. Gott in seiner Gnade hat sie eingekleidet, das erste Opfertier, denn es hat ja ein Tier gebraucht dafür, mit einem Lammwolle wurden sie eingekleidet und sie wurden hinausgeschickt aus dem Garten. Aber all die Menschen danach, und ich denke gerade die ersten Generationen, sie wussten ja dann auch von Adam und Eva und selbst von Kain und von Seth und all den anderen, sie wussten noch, es gibt einen Gott. Aber sie hatten den Zugang nicht mehr unmittelbar. Und wenn wir uns dann überlegen, Abraham, Mose, sie hatten Gemeinschaft. Sie redeten mit Gott, heißt es, wie mit einem Freund, aber sie hatten nicht den unmittelbaren Zugang. Und wenn man es nur Auserwählte, Mose durfte auf dem Berg Sinai, er durfte ihm begegnen und kam mit diesem Glanz zurück, aber nicht das ganze Volk. Der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag, einmal durfte er ins Allerheiligste. Ein Auserwählter von einem ganzen Stamm Levi und alle Hunderttausenden durften nicht hinein ins Allerheiligste. Und wir lesen auch im vierten Buch Mose, die Stiftshütte, symbolisch für den zukünftigen Tempel, mittendrin unter dem Volk Israel und im Norden, im Süden, im Osten und im Westen jeweils 3 Stämme aufgelagert. Gleicher Abstand zur Stiftshütte. Keiner von diesen Stämmen hatte mehr Zugang, näher Zugang als der andere. Alle waren sie letztendlich vor, aber nicht unmittelbar in der Gegenwart Gottes. Nur eine von Hunderttausenden durfte rein, einmal im Jahr. Und jetzt sind wir hier. Wow! Jetzt sind wir hier. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich meine, was für ein Vorrecht, dass du jetzt leben darfst, dass Christus in deinem Leben ist, dass du nicht vor 3, 4, 5.000 Jahren gelebt hast, dass du jetzt leben darfst, Christus bereits gestorben, auferstanden ist, er zu dir sagt, du bist gerechtfertigt und dass du heute Abend, heute Morgen, jetzt zu jeder Zeit sagen kannst, Herr, ich komme zu dir. Wow. Ohne Zwischenstelle, ohne Priester, ohne zig Opferlämmer, denn Jesus ist das wahre Opferlamm, ohne all das hast du jetzt Zugang zu ihm. Der Vorhang ist zerrissen. Als Jesus starb auf Golgatha und die Erde sich verfinsterte, es war dunkel. Und wisst ihr, als Jesus auch geboren wurde, es war eine dunkle Zeit, da war nicht Romantik, schönes goldenes Stroh, lockige Haare und Maria und Josef, alles nur tutti frutti. Da war Mazedonien, Griechenland, Perser, Babylonier, die ganzen Reiche davor bis Alexander den Großen, dann das Römische Reich, da war Mord und Totschlag. Da gab es Sodomie, da gab es Finsternis pur, auch geistlich gesehen, Finsternis pur. Römische Reich, Kriege, Schlachten, Morde, Frauenentführungen, Vergewaltigungen. Da dürfen wir nicht nur einen Aspekt sehen, war alles nur lustig und fein und lieblich. Nein, es war eine schlimme Zeit, vielleicht sogar noch viel schlimmer als jetzt. Eine schlimme geopolitische Zeit. Eine ganz schlimme, wüste Zeit. Und da schickt Gott seinen Sohn rein, Jesus Christus, als kleines Kind. Und gibt 30 Jahre später als Opferlamm sein Leben für dich und für mich. In dieser Finsternis. Und Gott lässt diese Finsternis so dicht zu, dass die Menschen sehen, wirklich in dieser Finsternis lebt ihr. Da lebt ihr. Aber da gibt es einen, von dem nachher der Römer sagt, das war wirklich Gottes Sohn. Das war wirklich Gottes Sohn, denn so wie er gelebt und so wie er gestorben ist, das kann nur ein Gottes Sohn gewesen sein, nämlich Gott selber. Und dann hat Gott, als er dieses Opferlamm angenommen hat, die Erde erschüttert. Das heißt, es war ein Erdbeben. Tage später sind die Toten auferstanden. Nicht nur Jesus, sondern andere Tote sind auferstanden zu dieser Zeit. Und Gott, kann man sich vorstellen, hat die Erde genommen wie so ein Ball, dann hat sie erschüttert, ein Erdbeben war und der Vorhang im Tempel im Innersten ist zerrissen. Ihr habt es sicher auch schon 100 Mal gehört. Und trotzdem bewegt es auch meine Seele immer wieder neu. Der Tempel wurde zerrissen. Der Vorhang zerrissen. Und Gott sagt damit, alle, die jetzt das Opferlamm Jesus annehmen, gerechtfertigt sind in Jesus. Sie dürfen jetzt nicht nur einmal im Jahr wie der hohe Priester, nicht nur einmal von hinten wie der Mose die Herrlichkeit vorbeiziehen sehen, sondern direkt zu Gott kommen. An den Gnadenstuhl. Und da steht sie. Der Gnadenstuhl. Diese Bundeslade, auch Gnadenstuhl genannt, da drin war ja das Gesetz Mose und der grünende Stab von Aaron. Was das Schöne ist, es war ja voll überspritzt mit Blut, weil immer wieder das Blut gebracht wurde, das Opfer gebracht wurde. Da drin ist das Gesetz. Und wisst ihr, Gott sagt damit, du darfst zu ihm kommen. Das Gesetz hat Jesus erfüllt. Es hindert dich nicht mehr, zu Gott zu kommen. Aber es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Jesus Christus. Er ist das Opferlamm. Das Gesetz hat er erfüllt. Und wenn du Jesus annimmst, dann darfst du zum Thron der Gnade kommen. Unmittelbar zu Gott. Für mich ist es ein kostbares, großartiges Geschenk. Und ich wünsche uns, dass es uns nicht nur emotional mitnimmt, sondern wirklich leibhaftig mitnimmt. Denn so sehe ich es. Dieses Geschenk, mehr denn je, brauchen die Menschen im Adventsweg, das brauchen die Menschen in Babenhausen, das brauchen sie in Kirchdorf, das brauchen sie in deinem Arbeitsplatz, das brauchen sie, wo immer du auch bist. Diese Menschen brauchen es. Und ich habe letztens gelesen, man kann es da auch unterschiedlicher Meinung sein, aber mein Herz hat es berührt, warum die Menschen oftmals an dem Punkt sind, die Gesellschaft, das Land, der Ort, wie auch immer, wo sie jetzt sind, hat der Autor geschrieben, liegt zum größten Teil auch an den Christen. Wie gesagt, es kann jeder werten, wie er will. Es liegt zum größten Teil an den Christen. Denn wo haben wir noch Gottes Wort verkündigt? Wir haben wenig Verfolgung erlebt, klar, weil wir uns auch angepasst haben der Welt. Viele Christen haben sich ein bequemes Leben gesucht und haben gesagt, ja, mir geht's ja gut. Aber nämlich sobald du Gottes Wort verkündigst, Jesus sagt es, alle, die im Glauben leben wollen, alle, da steht nicht ein paar, sondern alle, die im Glauben leben wollen, werden Verfolgung erleiden. 1. Timotheus. Alle. Die Frage ist nur, lebe ich meinen Glauben? Verkündige ich meinen Glauben? Bekenne ich meinen Glauben? Damit sage ich es nicht plump und wie der Hammer und was weiß ich, wie die Axt im Walde. Das sage ich nicht. Aber wenn ich von meinem eigenen Leben ausgehe, oftmals hat man geschwiegen, oftmals hat man sich zurückgenommen, weil man wollte ja nicht die Konfrontation. Man wollte ja lieber fein raus sein, man wollte sich lieber zurückhalten. Also hat Jesus nicht gelebt. Und wen hat er am Schluss als Freunde um sich? Null. Null. Paulus schreibt auch an Timotheus, wer stand mir bei, nachher als ich angeklagt wurde? Null. Null. Aber Gott stand mir bei, sagt er. Gott stand mir bei. Die Menschen waren nicht mehr da. Und das ist etwas, zumindest jeder von euch damit umgehen, wie er möchte. Aber etwas, was mich angesprochen hat, zu sagen, ja, Herr, ich will nicht nur ein bequemes, feines Leben haben und sagen, ich bin errettet und vielleicht ein paar Verwandte noch und dies und jene, sondern Herr, da sind so viele draußen, die dein Wort brauchen. Das sind so viele Menschen, Nefesh, voller Bedürfnisse, voller Sehnsüchte, die sie halt noch nicht in Jesus gestellt haben. Warum denn nicht? Weil in den 8 Uhr Nachrichten kommt nicht diese Botschaft. Und auf Facebook lesen sie es halt auch nicht, Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht manchmal, aber äußerst selten. Und auf YouTube halt auch nicht, wenn du nicht gerade das richtige Video aufrufst. Also braucht diese Nefesh, diese bedürftige Seele, dich. Sie braucht uns. Denn nur dann finden sie Zugang zu Jesus. Und wir haben diesen Zugang, und das ist gut. In Hebräer kennt ihr auch diesen altbekannten Vers, wo Gottes Wort sagt, denn nun dürfen wir in Freimütigkeit zu Gott kommen, in Freimütigkeit. Und auch wenn ich das jetzt sage, dann sage ich es jetzt nicht als Anklage, sondern als Ermutigung und Aufrüttelung. Denn Gott klagt uns ja nicht an. Mich hat es selber überführt. Zu sagen, ja Herr, ich will die Zeit noch nutzen, die Jahre, die du mir gibst, die Zeit, die du mir gibst, die Gelegenheiten. Da will ich ja nicht erzwingen, aber offen sein. Aus dem Hause gehen, sagen, offen sein. Was du mir heute den Weg führst, wen du mir heute den Weg führst, die Situation, die du dir gibst, ich will dich bekennen und dich bezeugen. Und zu Hause und wo du auch bist, dass du weißt, du bist ein Licht in dieser Zeit, in dieser Finsternis. Mehr denn je. Und der letzte Punkt, nachdem wir Frieden mit Gott haben, nachdem wir den Zugang haben zu seiner Gnade, heißt es, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wie gesagt, oft haben wir schon von Liebe gehört, von Glauben, aber selten von Hoffnung. Weil Hoffnung etwas ist, wir hoffen, was weiß ich, dass diese Zeit bald vorbei ist. Wir hoffen vielleicht, dass mein Verein gewinnt. Wir hoffen halt auf die nächste Gehaltserhöhung. Wir hoffen vielleicht auf einen Partner. Wir hoffen vielleicht auf eine Schwangerschaft. Wir hoffen auf mehr Geld. Wir hoffen auf Gesundheit. Das ist so der Begriff Hoffnung, die nicht gerade tröstlich ist, sondern nach dem Motto, wir hoffen halt. Aber die Hoffnung, von der Gott spricht, seine Wort spricht, dieses Wort Elpis, was da gebraucht ist, das heißt, Hoffnung ist etwas, was garantiert eintreten wird, aber im Gegensatz zum Glauben, der vor allem von Fakten spricht, von dem, was geschehen ist, bezieht sich die Hoffnung auf Dinge, die eintreten werden, weil Gott sie verheißen hat. Der Blick nach vorne. Dass ich in Ewigkeit bei ihm sein werde, das weiß ich ganz gewiss. Das ist meine Hoffnung, weil Gott es verheißen hat. Dass ich gerettet bin, ist der Glaube, weil Gott hat es bereits getan, es ist geschehen. Aber welche Hoffnung habe ich jetzt auf die Herrlichkeit? Zum einen, die Herrlichkeit Gottes steht über allem in deinem Leben. Im Alten Testament lesen wir oft das Bild, wenn auf dem Tempel, auf die Stiftshütte, eine Wolke kam, symbolisch für die Herrlichkeit Gottes. Denn dieses Wort Kabod im Hebräischen heißt nicht nur Herrlichkeit, sondern heißt auch Schwere, Gewichtigkeit, Bedeutsamkeit. Und wir rühmen uns gerade in dieser Zeit nicht dieser ganzen Nachrichten, ob wahr oder fake, sondern wir rühmen uns der Herrlichkeit. Denn über alledem, über diesem Land, über dieser Regierung, ob sie es wissen oder nicht, über deinem Leben, über deinem Ort, über deiner Situation steht einer. Gott mit seiner Herrlichkeit. Gott mit seiner Herrlichkeit. Und darüber rühmst du dich. Wie es in deinem Geschäft auch gerade aussieht oder in deinem Zustand, in deinem geistigen, seelischen, körperlichen Zustand. Du rühmst dich nicht der Umstände, sondern du rühmst dich der Herrlichkeit Gottes über deinem Leben. Und das dürfen und sollen wir uns nicht einreden, sondern sollen wir erkennen, Herr, über mir steht deine Wolke, deine Herrlichkeit, deine Kabod. Die steht über meinem Leben, über dem Leben meiner Ehe, meiner Kinder und Kindeskinder. Über dem Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe, rufe ich deine Herrlichkeit aus. Deine Herrlichkeit. Und darüber lobe ich und preise ich Gott, dass ich nicht anfange zu zagen und zu zittern und zu jammern und zu sorgen, sondern ich bekenne die Hoffnung. Und im Hebräer 6, Vers 19, da steht dieses Symbol. Was ist denn das Symbol für Hoffnung? Nein, Kreuz ist es nicht. Also wir haben für die Liebe haben wir das Herz. Für den Glauben haben wir, ja, genau, und den Anker für das Kreuz. Habt oft auch schon gesehen, manche haben das so als Logo oder an Ketten gibt es das. Und das steht im Hebräer 6 auch. Denn die Hoffnung in Christus Jesus ist unser Anker. Und was ist daran so wichtig und interessant an einem Anker? Ein Anker ist ein kleines Ding im Vergleich zu dem, der es festhält. Aber das Interessante ist, nicht der riesen Millionen Tonnen schwere oder hunderttausende Tonnen schwere Tanker hält den Anker, sondern der Anker hält den Tanker. Wow! Nicht ich halte die Hoffnung, nicht ich halte Jesus, sondern die Hoffnung ist der Anker, heißt es, der dich und deine Seele hält, bis ins Innerste hinein. Wow! Und da steht auch der Anker deiner Seele. Und wisst ihr, was da das Schöne ist? Ein Anker kann einen Tanker halten, er kann ein Schiff halten, ein großes Schiff, ein kleines Schiff. Wenn aber ein Sturm kommt und das Wasser auf das Schiff kommt und hineindringt und die Dichte des Schiffes größer wird als die Dichte des Wassers, blub, 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 geht das Ding unter. Deshalb, der Anker kann das Schiff außen halten, aber er kann nicht den inneren Bestand halten. Er kann das Gehäuse halten, wie ich sagen. Jesus schenkt dir aber einen Anker, der deine Seele hält. Ein Anker, der deine Seele hält. Über alle Umstände hinaus. Ob du Nöte hast, Sorgen, Krankheiten, Probleme, Arbeitslosigkeit, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Egal was, Jesus hat dir die Hoffnung gegeben, den Anker für deine Seele, der ins Innere, in das Heiligtum hineinragt. Ganz nah an Gott. Gott in seinem Innersten hält dich fest. Er hält dich fest mit dieser Hoffnung. Er gibt dir Zuversicht. Und deshalb weiß ich auch, warum so viele Berichte in Open Doors oder wenn du auf entsprechenden Seiten unterwegs bist, von verfolgten Christen liest und hörst und schaust, was sie erzählen. Warum sie dennoch in all der Not, klar haben sie Schmerzen, Nöte, Qualen. Und das sagen sie auch, alles Mögliche. Aber so oft lese ich dann Berichte, wie sie schreiben. Und selten, gerade letztens gelesen mit einem, der sagt, die intensivste Zeit mit Jesus hatte ich, als ich in der Gefangenschaft war. Denn ich wusste jeden Moment, Jesus ist bei mir. Jesus ist bei mir im Gefängnis. Jesus ist bei mir im Gefängnis. Oftmals halt doch näher als beim Shoppen oder an der Tankstelle oder weiter gerade am PC. Weil wir dann wissen, meine ganze Hoffnung allein ist Jesus. Ist Jesus. Ist Jesus. Und nicht nur, dass wir uns dessen rühmen, wenn es uns gut geht, sondern wir rühmen uns ganz besonders, steht da im Vers 3, in den Trübsalen. In den Trübsalen. Das hört sich jetzt erstmal für einen Menschen pervers an. Abartig, völlig verrückt. Warum kann ich mich rühmen, wenn es mir schlecht geht, wenn Not kommt? Da steht das Wort Klipsis, das heißt Not, Verfolgung, Bedrängung. Wenn Bedrängung kommt, warum soll ich mich dann rühmen? Weil man dann besonders klammert ja an Gott. Und weil Gott es nämlich zulässt, um dir eins zu zeigen, dass er da ist, dass er dich liebt und dass er in dir ist. Dass er in dir ist. So viele Christen haben berichtet, und vielleicht hast du es selber auch so erlebt, wir hatten vor ein paar Wochen, hat einer, ein Bruder, in der Friedenskirche Zeugnis gegeben, über sein Leben, er ist 70 Jahre geworden, und er sagt, er gerade in den schwierigen Zeiten hat er ganz besonders erlebt, dass Gott ihn gestärkt hat, gerade in schwierigen Zeiten. Und das werdet ihr oft von Menschen hören, die, sag ich mal, ein gewisses Alter erreicht haben. Und dazu zähle ich mich auch schon. Gerade in schwierigen Zeiten lebst du Jesus und seine Stärke. Und es ist so leicht zu leben, aber wenn du erleben willst, wie Gott dich stärkt, ermutigt, tröstet, kräftigt, sind es gerade diese Zeiten, und das ist halt anders, als die Welt tickt. Das ist anders als vielleicht die Psychologie und die Therapie, die dann sagt, ja, da müssen wir wieder rauskommen aus dieser Phase, dass es dir leichter geht. Denn Gott ist da und sagt dir, klar, es ist schwer, es ist Verfolgung, es ist Druck, es ist Not, es ist wie auch immer die Herausforderung. Aber ich bin da und ich, der nächste Wort in dieser Trübsal, gebe dir Geduld. Ich bin da und stärke dich. Da steht bei diesem Wort Geduld erstmal, du hältst es aus. Ich gebe dir standhaftes Ausharren. Und das nächste Wort heißt dann Bewährung. Und da könnt ihr euch vorstellen, das Wort heißt, Jesus betrachtet dich, er stärkt dich und sagt dann bei diesem Wort Dokimi, er betrachtet dich und sagt, du liebe Schwester, du lieber Bruder, hast dich als super toll erwiesen. Du hast diese Prüfung, diese Not getragen. Du bist bewährt. Und weißt du was? Das hört sich jetzt vielleicht schlimm an. Du hast dich so bewährt, genau, dass die nächste Prüfung auf dich schon wartet. Und auch die wirst du bestehen mit Gottes Hilfe. Oh nein! Jetzt habe ich gedacht, es wird leichter. Es wird schwerer. Aber Jesus sagt doch, wenn sie den Herrn verfolgt haben und ihn abgelehnt haben, wie viel mehr wird es seinen Jüngern gehen? Jesus kam nicht und sagt, es wird alles nur leichter werden für euch. Aber er sagt, sein Joch ist leicht und er ist mit uns. Aber er hilft uns, die Last zu tragen. Und in Psalm 68 steht, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Man kann diesen hebräischen Text aber auch anders lesen, weil viele sagen, ja, Gott legt uns die Last auf. Jeden Tag neu legt er uns eine Last auf. Ich habe auch mit Anton schon darüber gesprochen. Im Hebräischen kann man auch sagen, Gott trägt für uns die Last und er hilft uns. Das ist nämlich beides möglich. Gott trägt unsere Last und er hilft uns jeden Tag. Nicht du trägst die Last, sondern er trägt sie für dich. Und das möchte uns Gottes Wort heute zusprechen. Du bist gerechtfertigt, du hast Frieden mit Gott, du hast Zugang zu ihm und du weißt, wenn ich jetzt auch die Tür zumache, wenn ich heute den Alltag alleine bin, egal, gerade Einsamkeit ist in diesen Zeiten ganz besonders eine Not, eine Herausforderung, Einsamkeit. Du kannst verheiratet sein und einsam sein. Du kannst Familie haben, Großfamilien einsam sein. Die Frage ist, wo ist meine Seele? Dann sagt Gott dir, ich gebe dir Frieden, ich gebe dir Zugang zu mir, du hast ihn bereits und ich gebe dir die Kraft, die Geduld und du hast dich bewährt und ich bin mit dir und fange an, Gott zu loben und zu preisen und mit dem, wie wir es heute getan haben, Friede Fürst, ewig Vater, Gott Sohn, wenn du anfängst, das zu tun, warum fangen wir dann an zu beten? Weil es unsere Seele berührt. Psalm 43, 44. Warum betrübst du dich, meine Seele? Ich werde noch den Herrn loben und preisen. Oftmals fängt es mit den Gedanken an, mit den Gefühlen, mit der Seele. Sie reißen uns runter. Gottes Wort sagt, lass dich raufreißen mit dem Anker. Richte deinen Blick auf Gott. Und dann fängst du mit einem Blick an. Und den Rest tut Gott Stück für Stück. Er zieht dich, er zieht dich, er zieht dich. Und Gott wendet dich zu. Und am Schluss möchte ich uns sagen, es gab jemanden vor tausenden von Jahren, über den sagte Gott zum Teufel, hast du ihn gesehen? Treu, ein wunderbarer Diener, gerecht, anständig. Das war Hiob. Das sagte Gott über Hiob, tausende von Jahren vor Jesus, zum Teufel. Hast du ihn gesehen, meinen Diener, gerecht, rechtschaffen, anständiger, guter Diener? Genau, er hat einiges durchgemacht. Einiges. Vielleicht vieles mehr, als wir durchgemacht haben. Vielleicht jemals durchmachen mussten, ich weiß es nicht. Aber 16 Kapitel später, im Hiob 17, lesen wir, dass er dann sagt zu seinen Freunden und zu Gott, nimm meine Seele, lass mich in den Scheol fahren, ich habe keine Hoffnung mehr. Mein ganzes Leben, meine ganze Familie, meine ganze Hoffnung ist dahin gefahren. Jetzt frage ich euch, Gott hat über diesen Mann gesagt, du bist gerecht, rechtschaffen, gut und richtig, ein treuer Diener. Und er sagt über sich, für mich gibt es keine Hoffnung. Und was macht dann Gott in dieser Not? Und das möchte ich euch zusprechen. Was macht Gott in diesen Tagen, in dieser Not, was macht er jetzt? Was hat Gott getan damals? Er gibt ihm alles zurück, das ist dann der übernächste Schritt. Er spricht zu ihm, genau. Und was macht genau Gott? Gott offenbart sich. Gott offenbart sich. Denn Hiob sagt dann im letzten, vorletzten Kapitel, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott offenbart sich. Gott fängt an, von der ganzen Schöpfung zu berichten. Seltsam, was ist denn das für ein Seelsorger? Erzählt von der Schöpfung, von Delfinen und Drachen und was weiß ich. Und das jemanden, der gerade im Sumpf sitzt und seine Familie verloren hat? Was ist denn das für ein Gott? Was Gott getan hat, er hat sich offenbart. Er hat seine Größe gezeigt dem Hiob. Er sagt, schau Hiob, schau Anne, schau Bertram, schau Charlie, schau Dora, schau was weiß ich, Zenta. Alle durch, wie er auch heißt. Schau her, Thomas, das bin ich, der große und ewige Gott, der heilige Gott, der mächtige Gott. Die Frage ist, ob ich mir diese Zeit nehme und gönne, zurückgehe in mein Zimmerchen oder mein Auto, wo auch immer, in den Wald und sage, Gott, begegne du mir, sprich du zu mir. Ich will deine Größe mehr und mehr erkennen. Und er spricht zu deinem Herzen. Und er gibt dir Frieden, denn du bist gerechtfertigt. Er gibt dir Zugang, denn du bist gerechtfertigt. Und er gibt dir Hoffnung, denn du bist gerechtfertigt. Lieber Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Du bist größer als alle Umstände. Du bist größer als alle Nöte. Das sage ich nicht nur der Herr, das ist dein Wort, das ist die Wahrheit. Denn du bist der Herr aller Herren. Wir haben so vieles erlebt, so vieles geglaubt und gedacht und empfinden so vieles. Wir haben so viele Gedanken und vielleicht auch Träume. Aber du stehst über allem. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Und Vater, wenn jetzt heute Morgen auch Menschen da sind, ja, die von Nöten geplagt sind. Danke, dass du ihr Tröster bist, dass du ihnen Rechtfertigung und Hoffnung zusprichst. Denn sie haben die Hoffnung in dir. Wenn Menschen da sein sollten, die es hören, ich weiß es nicht, Vater, die dich noch nicht kennen, dass sie Jesus erkennen dürfen, dass sie Jesus in ihr Herz aufnehmen und wissen, durch Jesus gibt es Rechtfertigung. Ich bitte dich darum, Vater, dass du es tust. Und wenn Menschen da sind, Vater, die gerade in diesen Zeiten Lasten, Nöte, Krankheiten, Abgeschiedenheit, soziale Isolierung erleben, hier in diesem Ort in Babenhausen. Ich rufe aus, dein Reich, deine Macht und deine Herrlichkeit. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, auch am Adventsweg. Vater, er geschehe in unserem Leben, an den Arbeitsplätzen, wo wir sind, in unserer Verwandtschaft. Er geschehe, Vater, auf den Wegen, wo wir unterwegs sind. Ich bitte dich um offene Herzen, dass wir Menschen dein Wort weitergeben dürfen. Deine Wahrheit, dein Evangelium. Und ich preise dich darüber, Herr, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast. Ich preise dich darüber, dass du unser Retter bist, unser Ewigvater, unser Friedefürst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Zugang gegeben hast zu deinem himmlischen Vater. Jetzt auch zu unserem Vater. Danke, Jesus. Amen. Amen.